Auf dem Zettel habt ihr wieder die Bibelstelle. Nicht viel. Anfangen. Ich möchte euch zuerst mal das vorlesen und dann gebe ich euch daraus das Thema. Und das ist aus dem Brief an die Epheser. Das ist ein ganz gewaltiger Brief, wenn du den liest. Erstes Kapitel, in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Da geht's absolut um Jesus. Wer da irgendwas anderes außerliest, der muss es lesen, sie erst noch einmal lernen. Ja? Und da habe ich was mitgebracht. Epheser Kapitel 1, Vers 13 bis 14. Und ich habe hier Elberfeld-Übersetzung. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preise seiner Herrlichkeit. Also Allah, bis daher, wenn du das lesen würdest von Vers 1 bis Vers 14, da steckt so viel drinnen, da könnten wir uns wochenlang wahrscheinlich unterhalten, was da alles drinnen ist, es geht um Christus. So. Und ich habe als Überschrift versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ja, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte so ein bisschen mit euch durchnehmen, in ihm seid auch ihr. Also in Christus bist du. Das ist mal der Punkt. Christus ist der eine, du bist der andere. Ist immer eine persönliche Sache. Ja? In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt. Da war das Wort der Wahrheit. Das habe ich ja schon öfters geredet. Wir haben das Wort der Wahrheit auf der einen Seite, die Realität des Lebens auf der anderen Seite. Zwischen denen zwei gibt's keine Verbindung. Ja? Das Wort der Wahrheit ist all das, was Gott uns sagt, was wir haben und wer wir sind in Christus. Und die Realität des Lebens ist all das, was die Menschen uns sagen, was die Welt uns sagt und so weiter. Dinge, mit denen wir zu tun haben. Ja? Wenn ich um Viertel nach vier in der Früh mein Wecker geht und sagt, ich muss aufstehen, um in die Frühschicht zu gehen, dann bin ich hundemüde. Dann ist es besser, du redest mich gar nicht an. Lass mich einfach in Ruhe, bis ich irgendwann meinen ersten Kaffee habe. Ja, das ist die Realität des Lebens. Das Wort der Wahrheit sagt, dass ich in seiner Kraft alles tun kann. Ja, alles. Und seine Kraft ist in meiner Schwachheit mächtig. So, wie sieht's jetzt aus? Sagen wir mal um 4:30, wenn ich es endlich aus dem Bett geschafft habe. Die Realität des Lebens oder das Wort der Wahrheit. Auf wessen Seite stelle ich mich jetzt? Und das ist jeden Tag wieder ein neuer Kampf. Ich sage, ich bin gut drauf, ich bin munter, ich pack das. Es sind immer diese zwei Dinge. Ja. Die Bibel sagt uns, am Ende der Zeit wird es eine Form der Frömmigkeit geben, aber die Kraft wird verleugnet werden. Das heißt, wir reden dann von Dingen, aber wir erleben sie nicht mehr, weil wir sie gar nicht mehr glauben. Wir zitieren zwar die Verheißungen, aber eigentlich nein. Wir reden zwar von einer Erweckung, aber kein Mensch glaubt dran. Wir reden zwar, dass Gott alle Menschen retten will, aber niemand erwartet das wirklich. Ja? und so weiter und so fort. Die Realität des Lebens auf der einen Seite und das Wort der Wahrheit auf der anderen Seite, das wird auch noch beschrieben als das Evangelium eures Heils. Und dieses Wort Heils, da ist alles drinnen. Heilung, Versorgung, Wohlergehen, Frieden, Freude, alles. Ja, da ist die Fülle. Und das Evangelium ist die gute Botschaft. Die gute Botschaft eures Heils, das ist das Wort der Wahrheit. Die Frage ist, nehmen wir es an? Oder sagen wir, ja, schon. Ja, der Herr kommt bald und dann wird es besser. Also, es geht einmal um zwei Personen, Christus und der andere. Sie ist immer persönlich. Und dann kommt die gute Botschaft des Heils, das Wort der Wahrheit. Hören. Man muss es mal hören. Ja, mal hinhören. Und dann kommt der nächste Punkt. Und gläubig geworden seid. Also ich kann es noch hören, aber glaube ich es auch. Glaube ich es auch. Ja, das ist der nächste Punkt. Oder diskutiere ich drüber? Ja. Hören wir uns schöne Vorträge an. Aber glauben tut das kein Mensch. Ja. Es klingt gut, es berührt unser Seelchen. Es macht gute Gefühle. Es begeistert vielleicht noch. Ja. Aber sind wir gläubig geworden? Jeder, der in seinem Herzen glaubt, dass er auferstanden ist und mit seinem Munde bekennt, der wird gerettet. Und bei der Predigt des Petrus zu Pfingsten, da wurde ihr Herz bewegt. Sie haben das Evangelium gehört und ihr Herz wurde bewegt. Was sollen wir tun? Das ist ja mal eine Ansage, oder? Du erzählst jemandem das Evangelium, das, und was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt dran? Und der Petrus sagt, tut Buße und lasst euch taufen. Ruft den Namen des Herrn an und dann ab ins Wasser. Ja, und lasst euch taufen. Also das Gläubigsein ist auch sichtbar geworden. Ja? 3000 Leute haben den Namen des Herrn angerufen. 3000 Leute haben sich taufen lassen. Stell dir mal vor, das würde in Feldkirch passieren. Morgen kommen 3000 Leute, die sich taufen lassen. Hey, da sind wir aber dran. Und vor allem müssen wir dann in das kalte Baggerloch. Ja? Ja, da müssen wir die Silvia dazu nehmen. Silvia geht auch bei 16 Grad ins Baggerloch. Da lassen wir die Silvia taufen, die tut das gerne. Ich brauche Badewassertemperatur, sonst wird das nicht. Also sie haben es gehört und sie sind gläubig geworden. Und jetzt kommt das nächste und das ist der Punkt. Versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Wir wissen, eine Verheißung ist etwas, was Gott gesagt hat, oder? Gott macht ein Versprechen. Ich werde etwas tun, das ist eine Verheißung. Und diese Verheißung mit dem Heiligen Geist, das lesen wir bei Joel, Kapitel 3, Vers 1. Gott wird ausgießen seinen Geist über alles Fleisch. Träume, Visionen, Weissagungen. Ja? Und das hat ja Petrus auch erlebt, als er zu Cornelius kam. Ja, Petrus kam zu Cornelius und während er noch predigte, und das Wort verkündigte. Er war noch gar nicht fertig, hat noch gar keinen Aufruf zur Bekehrung gemacht, so weit ist er gar nicht gekommen. Noch während er predigt, fällt der Heilige Geist auf die ganze Versammlung und alle fingen an, in neuen Sprachen zu reden und zu weissagen. Und dann hat er gesagt, ja, kann irgendjemand denen jetzt das Wasser der Taufe verwehren? Ja? Nee. Also ab. Taufen. Dieser Geist der Verheißung. Das heißt, Gott hat ihn verheißen durch die Propheten, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ja, er wird es tun. Alle Nationen sollen ja, da hineingenommen werden in diese Verheißung. Und wir sind versiegelt worden. Und dieses versiegelt worden ist interessant. Wenn ich etwas versiegle, dann ist es zu, dann ist es verschlossen. Dann ist das, wie soll ich sagen, das gehört dann jemandem. Und ein Fremder hat da keinen Zugriff mehr drauf. Ja? Das ist fertig. Und so sehen wir, hier gehen wir einen Weg. Wir hören etwas, wir glauben es, und dann wird gehandelt. Und zwar von meiner Seite und von Gottes Seite. Und dann werden wir versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wow. Und dieser Heilige Geist, er ist die Anzahlung auf unser Erbe oder das Unterpfand. So was kennen wir ja, wenn wir eine Wohnung mieten, oder? Du machst eine Anzahlung und wenn du dann den Rest nicht aufbringen kannst, ja, dann ist alles weg. Oder du willst was kaufen, machst eine Anzahlung, wenn du den Rest nicht bringen kannst zur gewissen Zeit, ist alles weg. Das war's dann. Die Anzahlung ist praktisch eine Sicherstellung, sage ich mal, das Unterpfand ist eine Sicherstellung, dass auch der Rest kommt. Weil du verlierst dann ziemlich viel, wenn der Rest nicht kommt. Und so, Gott gibt uns eine Anzahlung durch seinen Geist. Und zwar eine Anzahlung oder ein Unterpfand dafür, dass es ein Erbe gibt. Ja? Und zwar sind wir Miterben Christi, sagt die Bibel. Der Vater hat ein Erbe für seinen Sohn, Jesus Christus. Und jetzt, indem wir das Unterpfand des Geistes bekommen, sind wir Miterben mit Christus. Also Jesus teilt sein Erbe mit uns. Ja? Und da ist für jeden genug dabei. Da brauchen wir keine Angst haben, so, oh Mann, jetzt wird das Erbe aufgeteilt unter 5 Leuten, da bleibt aber nicht mehr viel übrig. Ja? Sondern da ist die Fülle bei Gott. Da ist für jeden genug. Da gibt es keinen Mangel. Und es gibt auch keine Erbstreitigkeiten. Ja? Ist ja oft so, da ist eine Hütte zum Vererben, dann gibt's mehrere Erben, ja, und dann wird gestritten. Den einen Teil des Erbes kriegt das Gericht und den anderen kriegen die Rechtsanwälte. Und die, die das Erbe eigentlich bekommen sollen, kriegen nichts mehr. Aber bei Gott sieht's anders aus. Da gibt's keinen Streit, da gibt's auch nicht zu wenig, ja, sondern da ist für jeden etwas dabei, da ist so viel, da ist ein Überfluss, den können wir uns gar nicht vorstellen. Wenn wir von unserem irdischen Leben aus auf die Fülle Gottes schauen, auf die Fülle des Christus schauen, auf diesen Überfluss der Gnade schauen, das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir sind ja gewohnt, immer schön am Existenzminimum. Immer schön, dass es gerade so ausgeht. Ja, auch von allem, was in unserem Leben so ist, wir kommen immer irgendwie durch. Ja, sonst wären wir gar nicht da, wo wir heute sind. Ja, wir haben immer irgendwie geschaut, dass wir so durchkommen. Ja, seelisch, körperlich, finanziell, was weiß ich, was es da alles für Sachen gibt, psychisch, seelisch, keine Ahnung. Ja, wir haben immer versucht, irgendwie durchzukommen und das war nie so, dass man sagt, wow, High Life, Überfluss und Ich weiß überhaupt nicht, was Sorgen sind. Ich weiß gar nicht, was Probleme sind. Ich weiß gar nicht, was Mangel ist. Ich habe gar keine Ahnung. Ich bin immer auf Wolke 7, sage ich mal. Ja, und so weiter. Sondern wir haben es hier mit einem Erbe zu tun. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das übersteigt unseren Verstand. Das brauchen wir gar nicht erst probieren. Alles, was wir tun können, ist Danke sagen. Oder? Danke, Herr. Danke, Herr, dass ich Anteil an einem Erbe habe, das ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Anteil an einem Erbe, das herrlich ist. Anteil an einem Erbe, das so überfließend ist, so vollkommen, so wow. Was immer es ist. Ich habe keine Ahnung. Aber an dieses Erbe kommen wir nur ran, wenn wir vorher den Heiligen Geist bekommen. Als Unterpfand des Erbes. Wenn ich diesen Heiligen Geist nicht habe, dann kann ich alles Mögliche haben. Ich kann die Bibel auswendig kennen. Ich kann der beste Prediger der Welt sein. Ich kann alles Geld haben. Ich kann beliebt sein. Ich kann eine Riesengemeinde haben. Ich weiß nicht, was alles haben, wenn ich das Unterpfand des Geistes nicht habe, wenn der nicht in meinem Leben ist, wenn ich nicht versiegelt bin mit dem Heiligen Geist, dann ist fertig. Ja. Es gibt ja eine Ökumene. Ökumene, da gibt es die Ökumene der Kirchen oder der Religionen. Da gibt es dieses Gebet, wo sich katholische Bischöfe und islamische Imame und jüdische Rabbi und hinduistische Priester und buddhistische Mönche zum Gebet treffen. Und glauben, damit können sie in die Gegenwart Gottes treten für den Frieden in der Welt. Kannst du glatt vergessen. Dasselbe passiert bei den christlichen Kirchen. Auch da treffen sich Bischöfe und der Papst und was weiß ich aus verschiedenen christlichen Kirchen und beten da Ökumene, wir haben Einheit. Ja, in irgendeiner Art und Weise schon, aber vor Gott könnt ihr damit nicht reden. Und so gibt es verschiedene solche Ökumenen, wo man versucht Einheit zu machen, aus menschlicher Sicht heraus, aus menschlicher Logik heraus, aus dem menschlichen Verstand heraus, irgendwie etwas zu managen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um etwas von Gott zu bekommen, um, ja, was weiß ich. Aber es gibt nur eine einzige echte Ökumene. Die können wir Menschen nicht machen. Und das ist die Ökumene des Geistes. Es gibt nur eine Ökumene. Und das sind all diejenigen, die den Heiligen Geist haben. Und dann ist es egal, wie die Gemeinde heißt, in der sie sind, oder wie die Kirche heißt, in der sie sind, ja, welchen Namen sie haben. Wichtig ist, sie müssen den Heiligen Geist haben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in einer Kirche sie mehr die Möglichkeit haben, den Heiligen Geist zu bekommen, wie in einer anderen, das ist auch klar. In einer Kirche, wo Errettung und Wiedergeburt gar nicht gepredigt wird, wo es nur um soziale Sachen geht, da wird es sehr unwahrscheinlich werden, dass Menschen versiegelt werden mit dem Heiligen Geist, obwohl es das gibt. Ja? Gott kann souverän wirken. In einer anderen Kirche oder Gemeinde, wo die Dinge gepredigt werden, ja, wo Wiedergeburt gepredigt wird, wo das neue Leben gepredigt wird, wo über den Heiligen Geist gepredigt wird, über diese Versiegelung durch den Geist gepredigt wird, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das bekommst. Wenn du es hörst, was da ja passiert, und wenn du es dann glaubst, ja, das ist deine eigene Entscheidung, und dann danach handelst. Ja. Die Ökumene des Geistes, das ist die wahre Einheit der Gemeinde Jesu. Ja. Und alles andere ist von Menschen gemacht, ist von Menschen gewollt basiert auf Logik und auf was weiß ich, gewissen Dingen, verstandesmäßigen Sachen, seelischen Dingen. Ja. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und dann sagt die Bibel uns, wir sind versiegelt und wir bekommen ein Erbe. Darauf können wir uns freuen, oder? Da können wir Gott jeden Tag dankbar sein. Auf mich wartet ein Erbe. Ich krieg was. Ich krieg was. Und dann zum Schluss. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums. Die Erlösung seines Eigentums, das sind wir. Wir sind das Volk seines Eigentums. Ich glaube, 2. oder 1. Petrus 1,9. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Das Volk seines Eigentums. Wir gehören ihm. Wir gehören uns gar nicht mehr selber. Und wir gehören auch nicht anderen Menschen. Wir gehören Jesus Christus. Wir sind das Volk seines Eigentums. Sein Eigentum. Er ist unser Herr. Er ist unser König. Er kann über unser Leben bestimmen. Ja? Josua, wenn wir da zurückgehen, ich glaube Kapitel 5, Josua geht auf unseren Hügel, schaut auf Jericho und plötzlich merkt er, da steht ein Engel mit einem Schwert in der Hand. Und die Bibel sagt uns, der Engel des Herrn ist das. Das ist ein ganz besonderer Engel. Das ist nicht irgendeiner. Und dann geht der Josua hin und sagt, okay, wer bist denn du? Stehst du auf unserer Seite oder auf ihrer Seite? Das müssen wir jetzt hier gleich mal klären, weil der Typ schaut echt mächtig aus, das müssen wir wissen. Wo gehört denn der jetzt hin? Und der Engel des Herrn sagt, weder noch, ich bin weder auf derer ihrer Seite noch auf deiner oder auf eurer. Ich bin hier der Anführer. Ich bin hier der Chef. Ich mache hier die Ansage. Ich sag dir jetzt, wo es lang geht. Und es ziehst du mal zuerst deine Schuhe aus, weil du stehst auf heiligem Boden. Und da kommen wir wieder weiter zurück. Mose am brennenden Dornbusch. Der Herr redet zu ihm, Mose, Mose. Und er sagt, okay, hier bin ich. Und er sagt, Moses, du stehst auf heiligem Boden. Zieh deine Schuhe aus. Ja? Und da merkt man schon, da geht's um Autorität. Da geht's um Herrschaft. Da geht's um Majestät. Ja? Oder wie es mir einer vor 40 Jahren zu mir gesagt hat, Jesus ist nicht mehr Haberer. Versteht ihr das? Jesus ist nicht mehr Haberer. Das ist nicht mein Kumpel, mein Kumpane, mit dem ich durch die Häuser ziehe, ja, mit dem ich auf die Fete gehe. Jesus ist nicht mehr Haberer. Jesus Christus ist der König. Er ist die Majestät. Und er versiegelt uns mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja? Wow. Und wir kriegen ein Erbe. Und das Problem ist, in den Kirchen und auch in den Freikirchen sitzen viele Leute, die nichts davon wissen, dass sie Erben sind. Die zitieren vielleicht Bibelverse. Die beten immer, dass der Herr ihnen Gnade schenkt. Die beten immer, dass Vater unser, vergib uns unsere Schuld. Und so weiter. Haben keine Ahnung, ob sie das ewige Leben haben. Sie wissen es nicht. Wir haben das ja vor 35 Jahren in Vorarlberg erlebt. Da war ja noch ein bisschen Action evangelistisch. Da gab es noch Evangelisation in so der Zeit. Und zwar ziemlich große Evangelisation auch teilweise. Und wenn du geschaut hast, wenn der Aufruf war, möchtest du Jesus dein Leben geben, ja, möchtest du ihn als Herrn annehmen und so weiter, als dein Retter. Und dann hast du geschaut, wer geht denn da nach vorne? Es waren immer die gleichen Leute. Und dann muss ich sagen, hey, ihr habt nicht den Heiligen Geist. Weil wenn du den Heiligen Geist hast, brauchst du das nicht mehr. Ja? Der neue Bund hat auch damit zu tun, sagt die Bibel uns im Alten Testament, dass niemand mehr den den anderen belehren muss, er kenne den Herrn, sondern sie werden mich alle kennen. Ihr alle kennt den Herrn. Ich muss euch nicht mal sagen, er kenne den Herrn. Ihr alle kennt ihn. Ihr alle habt den Heiligen Geist. Ihr alle seid versiegelt. Ihr alle habt ein Erbe. Ihr alle könnt ein Zeuge davon sein, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass er lebt. Ihr alle könnt ein Zeuge dafür sein, dass er da ist. Amen. Halleluja. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 1,22, und dann gehen wir schon langsam in die Schlussrunde. 2. Korinther 1,22, hier schreibt der Paulus, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott. Hier reden wir mal vom Vater. Der Vater, der festigt uns in Christus und er hat uns gesalbt. Der uns auch versiegelt und die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen gegeben hat. Die Anzahlung des Geistes in unsere Herzen. Das ist wieder der Unterpfand. Das heißt, ihr gehört mir und ich habe ein Erbe für euch, das auf euch wartet. Ihr seid mein Eigentum. Ja? Und damit gehören wir nicht mehr der Welt, wir gehören nicht mehr den Menschen, wir gehören auch nicht mehr Satan, wir gehören auch nicht der Sünde, wir gehören auch nicht den Götzen. Wir gehören Gott. Und die Bibel sagt, unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wir haben ein verborgenes Leben. Ja? Einen Bibeltext noch über Versiegelung durch den Geist. Das ist aber noch gar nicht aktuell. Das kommt noch. Offenbarung, Kapitel 9, Vers 4. Taschentuch. Okay. Offenbarung 9, Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht dem Gras der Erde, auch nicht irgendetwas Grünem, auch nicht irgendeinem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Die nicht das Siegel Gottes an den Stirnen haben. Wir haben jetzt gelesen, dass wir ein Siegel haben in unseren Herzen. Der Heilige Geist versiegelt unsere Herzen. Hier ist von einem Siegel an den Stirnen die Rede. Und dieses Siegel schützt das Volk Gottes 5 Monate lang. Und zwar vor Dämonen, die am Ende der Zeit freigelassen werden. Also dieser Heilige Geist hat so viel Power, dass Satan uns gar nicht angreifen kann. Da ist so viel Power drinnen. Wir sind versiegelt. Wir sind versiegelt. Wir gehören Gott. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und jeder, der diesen Heiligen Geist hat, ist unser Bruder, ist unsere Schwester. Und jeder, der den Heiligen Geist hat, mit dem können wir Gemeinschaft haben, mit dem können wir beten, mit dem können wir zusammen sein. Und alle anderen, die den Heiligen Geist nicht haben, die brauchen diese Botschaft des Heiligen Geistes, die brauchen dieses Evangelium des Heils, die brauchen dieses Wort der Wahrheit, von dem wir im Epheserbrief ganz am Anfang gelesen haben. Die brauchen das. Und denen müssen wir das geben. Amen. Amen. Amen.